aus Friedrich Nietzsches Buch Die fröhliche Wissenschaft. Der tolle Mensch. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: Ich suche Gott, ich suche Gott. Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? Sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? Sagte der andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert? So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen. Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten, gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat. Und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ich komme zu früh, sagte er dann. Ich bin noch nicht an der Zeit. Dieses ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne. Und doch haben sie dieselbe getan. Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?
Zu diesem uns allen immer wieder neu betreffenden Text macht Thomas Harlig sich seine Gedanken. Carl Gustav Jung erwähnt an einer Stelle seines Werkes, dass eingeborenen Stämme primitive, Anführungszeichen, die noch ein archaisches, mit der Natur und der ursprünglichen menschlichen Natürlichkeit versöhntes Leben leben, zwischen kleinen, privaten Träumen und großen unterscheiden, die Bedeutung für den ganzen Stamm haben. Nietzsches Szene mit dem Herold des Todes Gottes im Buch Die fröhliche Wissenschaft habe ich immer als die Aufzeichnung eines Traumes verstanden, in der oben genannten Unterscheidung eines großen Traumes, welcher eine prophetische Bedeutung für unseren ganzen Stamm hat. Gleichzeitig fühlte ich aber, dass die Botschaft Gott ist tot lediglich der erste Satz ist, auf den einmal noch weitere Sätze folgen müssen. Ein zweiter Satz, analog zum Karfreitag, der war eine wesentliche, aber noch nicht zu Ende gesprochene Aussage Gottes an uns. Gott ist tot. Dieser Satz, der am Ende des 19. Jahrhunderts ausgesprochen wurde, hat noch ein ganzes folgendes Jahrhundert in Bann gezogen. Vielleicht war es aber nicht nur ein Satz über Gott und gegen Gott. Vielleicht war in ihm auch eine Mitteilung an uns enthalten. Ein Gott, der nicht den Tod durchschreitet, ist nicht wirklich lebendig. Ein Glauben, der den Karfreitag nicht durchschreitet, kann nicht zur österlichen Fülle gelangen. Glaubenskrisen, persönliche wie auch Glaubenskrisen in der Geschichte der Kulturen, sind ein wichtiger Bestandteil der Glaubensgeschichte, unserer Kommunikation mit Gott, der sich verbirgt und wieder zu denen zurückkehrt, die nicht aufgehört haben, darauf zu warten, wie sein einziges und ewiges Wort sie wieder anspricht. In mir ist jedoch allmählich die Überzeugung gereift, dass Gott eher als Frage denn als Antwort an uns herantritt. Vielleicht ist derjenige, den wir mit dem Wort Gott bezeichnen, gerade eher dann gegenwärtig, wenn wir zögern, dieses Wort allzu schnell auszusprechen. Vielleicht fühlt er sich wohler in jenem offenen Raum der Frage als in der allzu engen Klammer unserer Antworten, unserer endgültigen Behauptung, unserer Definitionen und Vorstellungen. Gehen wir daher höchst zurückhaltend und vorsichtig mit seinem heiligen Namen. Vielleicht sind jene geschichtlichen Momente, in denen man über Gott im öffentlichen und akademischen Raum höflich oder gleichgültig schweigt, auch für den Theologen die seltene Gelegenheit, sich von der frommen Redseligkeit früherer Zeiten abzuwenden und zu dem zurückzukehren, was der Kirchenlehrer Thomas von Aquin zu Beginn seiner philosophisch-theologischen Forschungen betont. Gott ist nicht evident. Aus sich selbst heraus wissen wir nicht, was und wer Gott ist. Fürchten wir uns daher nicht vor dem Schwindel, der uns ergreifen kann, wenn wir in die Tiefe des Unbekannten blicken. Ein Theologe ist ein professioneller Zweifelnder. Auch dann, wenn er mit dem eigenen aufrichtigen und glühenden Glauben ganz in Gott verankert ist, ist es doch seine Pflicht, sich der Schar der Suchenden insofern anzuschließen, dass er immer wieder in Frage stellen muss, wie er seinen Glauben erlebt, begreift und ausdrückt. Nur ein Glaube, der auf diese Weise stets von Zweifeln beunruhigt wird und auch in seinem Inneren mit dem Unglauben kämpfen muss, ist kein halber Glaube. In meinen Büchern nehme ich den Dialog des Glaubens mit dem Unglauben in den Blick, einen Dialog, von dem ich behaupte, dass es sich dabei nicht um einen Kampf zweier verfeindeter Lager handelt, sondern dass er sich in vielen, sehr vielen Menschen abspielt. Ich bemühe mich dabei aufzuzeigen, dass es sich beim Glauben eines bestimmten Typus und beim Unglauben eines bestimmten Typus um zwei verschiedene Interpretationen handelt, um zwei Blicke aus unterschiedlichen Perspektiven auf denselben, in die Wolke des Geheimnisses und des Schweigens gehüllten Berg. Wiederholt habe ich den Unglauben unserer Zeit als die kollektive dunkle Nacht des Geistes interpretiert, als den Moment der Gottesfinsternis am Karfreitag, den Ungläubige als den Tod Gottes wahrnehmen können, Gläubige jedoch als den notwendigen Durchgang zum Ostermorgen. Im vergangenen langen Kapitel der westlichen Geistesgeschichte in der Moderne setzt Gott die traditionelle Gestalt der christlichen Religion einer großen Verunsicherung aus. Und diese fand keine radikalere Bezeichnung als den berühmten Satz Nietzsches: Gott ist tot. Dieses Wort und die Finsternis Gottes kam und kommt begreiflicherweise vielen Christen dunkel vor, unbegreiflich und absurd. Ähnlich absurd, wie es Abraham gegangen sein musste, als er die Aufforderung, seinen Sohn zu töten, in seinem Innersten durchmachen musste. Die religiösen Erschütterungen der Moderne waren für Gläubige eine schwer lesbare und schwierig anzunehmende Aufforderung Gottes. Wie viele gab es von denen, die sich tatsächlich auf den Berg Moria, auf den Berg des Abrahams, des Isaaksopfers begeben haben und den Mut aufbrachten, ihre bisherigen religiösen Sicherheiten zu opfern und gleichzeitig die Hoffnung nicht aufgaben, dass sie Gott auch in dem dunkelsten und undurchsichtigsten Augenblick der Krise nicht fallen lässt, dass sie nicht voller Trauer und alleine zurückkehren müssen. Sicherlich haben viele angenommen, dass sie sich von Gott frei machen müssen. Sie waren bereit, ihn in sich zu töten. Viele haben dies auch getan, tun es gerade und wollen es tun. Aber sie aus ihren Sicherheiten herausgerufen, dass sie aus ihren Sicherheiten herausgerufen wurden, war aber keine Versuchung durch den Teufel, wie viele vermuten, die die Aufforderung "Zieh weg aus deinem Land und deinem Vaterhaus" nicht hörten oder überhört haben, sondern Bestandteil einer Prüfung. Letztendlich kann auch die Versuchung durch den Teufel Bestandteil göttlicher Pädagogik sein, wie aus dem Buch Hiob oder der Erzählung über das Fasten Jesu in der Wüste hervorgeht. Der Geist führte ihn in die Wüste, damit er vom Teufel in Versuchung geführt würde, steht dort. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass diejenigen, die durch diese Prüfung tatsächlich hindurchgegangen sind und sie bestanden haben, zwar viele religiöse Sicherheiten, Vorstellungen und Illusionen verloren haben, nicht jedoch Gott selbst. Sie haben nur erfahren müssen, dass Gott tiefer wohnt, als es ihnen bisher schien und als es ihnen geschildert wurde. Und dass deshalb auch der Glaube mehr als früher in die Tiefe vordringen muss. Ist übrigens nicht gerade dieses die eindringliche Botschaft der großen christlichen Mystiker aller Zeiten, insbesondere der großen beiden Heiligen des Karmels, Johannes vom Kreuz und Theresia von Avila? Das Kreuz ist nicht das letzte Wort der Geschichte Jesu. Beim Anbruch des Tages am Ostermorgen ergeht eine weitere Botschaft. Die nächste Herausforderung: Gott sprach wieder. Und man muss an dieser Stelle hinzufügen, dass die neutestamentlichen Texte nicht verschweigen, wie schwer es dieses weitere Wortereignis hatte, in die Trauer und in das Misstrauen auch der nächsten Freunde und Jünger Jesu durchzudringen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gemäß dem Markus-Evangelium verlässt Jesus diese Welt mit diesem Satz auf den Lippen. Nach vielem Suchen wird gerade dieser herzzerreißende Satz immer mehr zum Eckstein meines Glaubens und zum Ausgangspunkt meines Durchdenkens des Glaubens, meiner Theologie. Dieses wundersame Testament kann sicher als Aufschrei aus einer ausweglosen Verzweiflung verstanden werden, als Eingeständnis einer endgültigen Niederlage, als das Infragestellen des eigenen Lebens durch Jesus selbst, als Leugnung und Widerruf seiner ganzen Glaubenslehre, Liebe und Hoffnung. Bleibt hier hinter dem finsteren Abgrund dieses Aufschreis überhaupt noch Raum für irgendein Christentum? Oder anders gefragt, ist nicht ein Christentum, das sich allzu leichtfertig über den Abgrund hinwegsetzt, der in diesen Worten zum Ausdruck kommt, sie wegerklären, aus dem Gedächtnis verdrängen oder am liebsten sogar ganz überhören möchte, sehr flach, viel zu flach? Jesus zitierte hier einfach den 22. Psalm, der zwar mit diesen herzzerreißenden Worten beginnt, jedoch in einer friedlichen Ergebenheit des Glaubens endet. So ist in einer ganzen Reihe von beruhigenden Kommentaren zu lesen. Aber auch wenn dem so wäre, würde dies das Bedrängende gerade dieses Verses abschwächen, den Jesus am Kreuz hängend rief. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Chesterton kommentierte diese Worte mit der heute so oft zitierten Bemerkung, dass ein Atheist, falls er sich eine Religion aussuchen müsste, das Christentum wählen sollte, denn in ihm schien Gott für einen Augenblick Atheist zu sein. Indem das Markus-Evangelium den Aufschrei Jesu am Kreuz wiedergibt, beschreibt es offensichtlich das, was das apostolische Glaubensbekenntnis in dem Satz »hinabgestiegen in das Reich der Toten« zum Ausdruck bringt. Der Aufschrei Jesu und der Satz »hinabgestiegen in das Reich des Todes« sind zwei verschiedene Ausdrucksweisen des gleichen Faktums, dass sich Jesus derart mit den Sündern solidarisiert, dass er auch den Lohn der Sünde auf sich nahm, die abgrundtiefe Lehre der Verlassenheit, des göttlichen Getrenntseins von Gott, des völligen Getrenntseins von Gott. Denn was sollte das Wort Hölle anderes bedeuten als dieses? Wenn die Volksfantasie die Hölle mit Teufeln bevölkert und mit Folterkammern bestückt, ist dies lediglich als Versuch zu werten, den noch schreckenerregenderen Abgrund der unvorstellbaren Leere des ewigen Nichts zu verbergen. Eine etwas andere Richtung nehmen die Überlegungen, wenn man den Hinweis berücksichtigt der Exegeten und Bibelwissenschaftler, dass die wortgetreue Übersetzung jener Worte Jesu lautete, nicht mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Lama sabachthani, wozu heißt es eigentlich? Aufgrund dieses Befundes ist es offensichtlich, dass dieses Testament Jesu kein resignierender Aufschrei eines Verzweifelten ist, der in die Vergangenheit gerichtet ist und auf Glauben und Hoffnung verzichtet, sondern eine Frage, die in einem eindringlichen Gebet zu Gott ausgesprochen wird, eine Frage, die auf die Zukunft hingerichtet ist, hin zu dem Sinn, der sich erst offenbaren muss. Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Gott, wozu das alles? Diese Frage ist nicht an uns gerichtet. Wir sind auch gar nicht kompetent, sie in der Form spekulativer Theorien über den Sinn des Kreuzes zu beantworten. Diese Frage kann nur im Augenblick des Todes, des Weggangs aus der Welt gestellt werden, denn die Welt selbst kennt keine Antwort darauf. Diese Frage zielt hinter den Horizont dessen, was die Welt ist, wie wir sie kennen und erkennen können. hinter die Gesamtheit unserer Erfahrungen und unserer Wissensgegenstände. Es handelt sich um eine Frage, die die Welt und das Leben auf der Welt in Richtung jenes radikalen Geheimnisses durchbricht, jenes Unbekannten, das wir Gott nennen. In Jesus ist jedoch dieses Unbekannte in die Geschichte eingetreten, in die Welt, sogar in die Welt unserer Schmerzen, in unsere Finsternisse, in unseren Tod und in unsere Hölle. Die Frage Jesu am Kreuz kann nur an Gott selbst gerichtet werden. Und nicht wir, sondern nur Gott selbst kann sie beantworten. Wir können jedoch fragen, wie der Vater auf diese Frage des Sohnes wohl geantwortet hat. Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Das Evangelium antwortet hier mit einer Chiffre. Dieses Wort, das etwas bezeichnet, das die Apostel nicht verstanden hatten, als Jesus ihnen davon erzählte. Und das zugegebenermaßen auch für uns heutige Menschen nur schwer verständlich ist. Es ist das Wort Auferstehung. Vor dem Ernst dieses zentralen Begriffs menschlichen Bekenntnisses können wir uns weder in naive Vorstellungen von einer bloßen Wiederbelebung einer Leiche flüchten. Die Auferstehung ist keine Reanimation mit anschließender Rückkehr in das irdische Leben. Noch in eine triviale Symbolisierung. Die Auferstehung ist nicht nur eine mythologische Ausdrucksweise jenes Glaubens, dass die Gedanken Jesu ewig lebendig wären. Vielleicht können wir versuchen, diese Antwort Gottes auf das Kreuz auf eine andere Weise auszudrücken. Jesus, den die Menschen aus dem Weg geräumt hatten, brachte Gott wieder zurück ins Spiel. Aber er brachte ihn als einen Veränderten zurück. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Und auch denjenigen, denen er vertraut war, die ihn gekannt hatten, fällt es schwer, ihn zu erkennen. Die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, halten ihn für einen unbekannten Fremden. Maria Magdalena für den Gärtner. Thomas fordert einen körperlichen Beweis. Die Jünger erkennen ihn dann an der Geste des Brotbrechens. Maria an der Stimme, Thomas an den Wunden. Im Brotbrechen, in der Stimme, in den Wunden begegnen sie einer Liebe. Diese ist der Ausweis seiner Identität. Nur sie erweist sich als eine Kraft, die stärker ist als der Tod. Jesus wird im Augenblick des Todes selbst zur Frage. Und die Antwort Gottes ist wieder Jesus, jedoch ein verborgener, unbekannter Jesus, ein fremder Pilger. Er kommt als Fremder und Pilger, den man auf dem Weg zum Vater nicht aufhalten kann. Halt mich nicht fest, sagt er zu Maria Magdalena. Und in Emmaus entschwindet er dem Augenblick aus den Augen der Jünger, als er sich zu erkennen gibt. Der vertraute Jesus, der Jesus dem Fleische nach, ist nicht mehr hier. Si comprehendis non est Deus. Wenn du von etwas denkst, dass du es verstehst, dann sei dir sicher, dass es nicht Gott ist, schrieb der heilige Augustinus. Das gilt auch und gerade für den auferstandenen Christus, für die Überraschung der Liebe. Wenn du denkst, dass du ihn nicht suchen und entdecken musst, dann wirst du ihm nicht begegnen. Der Apostel Paulus wählte nicht zufällig den Altar des unbekannten Gottes auf dem Areopag von Athen als den geeigneten Ort für seine Predigt über die Auferstehung. Den Ort des unbekannten Gottes. Jesus ist die Antwort, lesen wir auf den transparenten evangelikaler Charismatiker. Ja, aber er ist die zweite Antwort. Er ist der Jesus, der das Schweigen des Todes durchschritten hat. Jenes Schweigen, das die erste unmittelbare Antwort auf die erschütternde Frage am Kreuz war, kann eine Antwort auf die Fragen derer werden, welche die Finsternis des Karfreitags berührt haben.
Aus der Apostelgeschichte. Während Paulus in Athen auf sie wartete, erfasste ihn heftiger Zorn, denn er sah die Stadt voll von Götzenbildern. Er redete in der Synagoge mit den Juden und Gottesfürchtigen und auf dem Markt sprach er täglich mit denen, die er gerade antraf. Einige von den epikureischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm und manche sagten, was will denn dieser Schwätzer? Andere aber, es scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündete nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn zum Areopag und fragten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Du bringst uns recht befremdliche Dinge zu Gehör. Wir wüssten gern, worum es sich handelt. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte, Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Andere aber sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, Für mich ist diese Rede des Apostels Paulus vor dem Areopag ein wunderbares Beispiel, wie Lukas den Glauben der damaligen Intelligenz, der gebildeten Schicht, der griechischen Philosophen vermitteln will. Und für mich ist es zugleich eine Frage, wie wir heute einen Dialog führen können mit den Atheisten. Die erste Bedingung ist, dass wir auf der Höhepunkt der Zeit sind, dass wir gebildet sind, dass wir intellektuell antworten können auf die Fragen heutiger Philosophie, heutiger Naturwissenschaft. Die Rede des Paulus ist natürlich die Theologie des Lukas. Und Lukas war Grieche und war in der griechischen Philosophie wunderbar gebildet, bei Platon, die Stoiker. Und hier führt er einen Dialog mit zwei Richtungen der damaligen griechischen Philosophie, den Stoikern und den Epikureern. Die Stoiker glaubten zwar an ein göttliches Prinzip, Gott als Natur, so etwa wie Einstein, für den Deus sive natura, Gott oder Natur, das gleiche ist, ähnlich wie bei Spinoza. Die Epikureer leugneten Gott. Thomas Hallig spricht da immer von drei Formen von Atheisten. Die Gleichgültigen, die er auch Apatheisten nennt, die überhaupt kein Gespür haben dafür, die keine Leidenschaft dafür haben, denen es abhanden gekommen ist, die einfach oberflächlich dahin leben. Die aggressiven Atheisten, die ständig von Gott sprechen, weil sie von ihm verunsichert werden. Und die suchenden Atheisten. Und Thomas Hallig hat natürlich vor allem den Dialog mit den suchenden Atheisten gesucht. Und auch da ist ein Dialog, den wir führen müssen. Denn die suchenden Atheisten suchen auch das Geheimnis. Und so geht Lukas auch davon aus, dass die Griechen, die Philosophen nach dem Geheimnis suchen. Die Stoiker nach dem göttlichen Prinzip, die Epikureer, die einfach nur das menschliche Glück wollen, das Vergnügen. Die Epikureer wurden von den Kirchenvätern deswegen immer sehr negativ gesehen. Aber sie wollten einfach das Glück des Menschen. Sie waren Atheisten, man könnte sagen, suchende Atheisten. Sie haben den griechischen Volksglauben abgelehnt. Nun lässt Lukas Paulus auftreten und er beginnt seine Rede mit einer Captatio Benevolentiae, mit einem Lob der Athener. Ihr seid fromme Leute, ich habe diesen Altar gesehen, dem unbekannten Gott. Historiker zeigen, dass es so einen Altar nicht gegeben hat, sondern nur den unbekannten Göttern. Und das war nicht unbedingt Zeichen der Frömmigkeit, sondern Zeichen der Angst. Die Athener hatten die Angst, wenn sie irgendeinen Gott ausgelassen haben, könnte der ihnen feindlich werden. Das war so ein Bild, deswegen haben sie vorsichtshalber allen Göttern einen Altar gebaut. Aber Lukas interpretiert es anders, so wie er es brauchen kann. Ihr seid fromme Leute, ihr habt den Altar für den unbekannten Gott. Und von diesem unbekannten Gott möchte ich euch etwas erzählen. Und am Anfang beginnt Paulus seine Rede mit den Argumenten der stoischen Philosophie. Die stoische Philosophie hat eben diesen banalen Götterglauben mit den vielen Figuren, den Tempeln, so wie er die Volksfrömmigkeit in Griechenland war, in Frage gestellt. Gott ist etwas ganz anderes. Gott ist unsichtbar. Gott ist der Grund allen Seins. Also hier führt Lukas einen Dialog mit der Philosophie und gibt ihr auch ein Stück Recht. Er kennt die Philosophie und deswegen kann er mit ihr sprechen. Und dann sagt er, aber Gott hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht geschaffen. So übersetzt es die Einheitsübersetzung. Aber wer die griechische Philosophie kennt, wird das anders sehen. Das heißt im Griechischen ex henos, aus dem Einen. Und wenn man die griechische Philosophie kennt, Parmenides, der erste große Philosoph, aus einem hat Gott alles geschaffen. Und das ist ja auch ein Bild, dass alles eins ist, dass Menschen, Natur, wir eins sind. Heute spricht die Naturwissenschaft vom Urknall, wie immer man das verstehen will, aber aus einem einzigen Prinzip. Es gibt eine Einheit aller Dinge. Der Mensch ist auch eins mit der Natur, hat eine Verbindung damit. Aus einem einzigen hat Gott den Menschen geschaffen. Der Mensch ist also verwandt mit der Natur, mit all dem, was er wahrnimmt. Und dann sagt er, keinem von uns ist er fern. Und auch das ist ein Bild der griechischen Philosophie und auch ein Bild der griechischen Dichtung. Und dann zitiert er den Dichter Aratos aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, der sagt, wir sind von seiner Art. Denn in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und sind wir. Das ist die Nähe Gottes. Die Griechen, die Stoiker haben das pantheistisch verstanden. Lukas selber versteht das natürlich personal, dass wir in Gott leben. Die Griechen sagen, Gott lebt in uns. Er sagt, Gott, wir leben in Gott. In ihm bewegen wir uns. Überall, wo wir sind, wo wir atmen, umgibt uns Gottes Gegenwart. Und Gott hat den Menschen befohlen, ihn zu suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Das ist ja erstaunlich, dass der Mensch Gott suchen soll. Das ist ja für alle verständlich. Aber wir denken, dass sie ihn erkennen können, dem Geist. Aber Lukas sagt, dass sie ihn ertasten könnten, Zellafau, berühren könnten. Lukas hat dieses Wort Zellafau nur zweimal gebraucht. Einmal hier in der Areopagrede und das andere Mal in der Auferstehung. Nachdem die Emmaus Jünger zurückgekommen sind, erzählen sie, dass Jesus auferstanden ist. Und dann kommt er und sie meinen, es ist ein Gespenst, ein Geist. Und dann sagt er, kommt her, betastet mich. Ich bin es, ego emi autos. Auch hier im Evangelium zitiert Lukas wieder die stoische Philosophie. Viele Exegeten übersetzen, ich bin es halt, der Jesus, den ihr gekannt habt. Aber autos ist für die stoische Philosophie das innere Heiligtum des Menschen, das unberührbare Heiligtum, das wahre Selbst, das unverfälschte Bild Gottes im Menschen. Und Auferstehung heißt für Jesus so, ich bin ich selbst, berührt mich. Und für mich bedeutet dieses Berühren noch etwas Wesentliches. Berühren heißt, dass ich selber angerührt werde, berührt werde, mich berühren lasse von Gott. Ich kann nicht über Gott als ein Objekt sprechen, als etwas, das mir gegenübersteht, sondern ich kann von Gott nur als der sprechen, der berührt worden ist, der selber berührt und sich betreffen lässt. Und ich denke, da verbindet uns ja etwas auch mit den Atheisten. Viele Atheisten lassen sich berühren, zum Beispiel vom Geheimnis des Menschen, von der Schönheit. Für Platon ist ja die Schönheit auch eine wichtige Spur Gottes. Alles, was ist, sagt Platon, ist wahr und gut und schön. Wir haben in der Theologie viel zu viel über Wahrheit und das Gute gesprochen, aber zu wenig über die Schönheit. Das ist die Spur Gottes. Und Gott ist für die Griechen wesentlich einer, der geschaut wird. Theos, Gott kommt von Theastai, den ich schauen kann. Natürlich wissen die Griechen, dass ich Gott nicht direkt sehen kann. Aber in der Schönheit der Schöpfung, in der Schönheit eines menschlichen Gesichts, in der Schönheit der Kunst, kann ich eine Spur Gottes sehen. Lukas ist ganz offen für dieses Schöne, dass wir sehen können, und berühren lassen von einer schönen Musik, von einem schönen Bild. Dann berührt Gott uns selber. Und finden, Gott finden. Der lebendig sagt, der Mönch ist einer, der sein Leben lang Gott sucht. Querere, querere heißt nach ihm fragen, immer wieder neu fragen. Der Mensch ist ein Fragender. Und indem er eine Frage stellt, das deutsche Wort Frage kommt von Furche. Frage bedeutet Furche. Indem ich frage, grabe ich die Furche in den Acker meiner Seele, damit da was aufblühen kann in mir. Der Mensch ist also ein Suchender und auch wir Christen sind suchende Menschen. Und dieses Suchen geht über das Fragen. Im Lateinischen ist das Wort Suchen gleich wie Fragen, querere, Suchen und Fragen. Und natürlich gehört das Zweifeln dazu. Unser Buch heißt ja, wo Glaube und Unglaube sich umarmen. Jeder von uns, mir selber, kenne ich natürlich Zweifel. Wenn ich bete zum Beispiel, dann spüre ich so einen Einklang mit mir und manchmal kommen die Zweifel, betest du nur, damit es dir besser geht? Ist das nicht alles Einbildung, damit deine Nerven beruhigt sind, dass du mit ein schönes Lebensgebäude hast, in dem du dich einrichten kannst? Ich lasse diese Zweifel dann zu und versuche, die Zweifel zu Ende zu denken. Ja, wenn alles nur Einbildung ist, alle Bilder von Gott, aber letztlich auch alles andere, weil alle Wissenschaft ist auch nur Modelle. Naturwissenschaft hat Modelle, mein Bruder ist Quantenphysiker, sind auch Modelle des Lebens. Und wenn ich das zu Ende denke, dann kommt nicht im Kopf, sondern tief in meinem Innern das Gefühl, so absurd kann die Welt nicht sein. Ich setze auf diese Karte des Glaubens. Ich traue dem, ich traue der Bibel, ich traue einem heiligen Augustinus, einer heiligen Theresa, einer heiligen Edith Stein. Ich traue den Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, die ihr Leben darauf gesetzt haben. Aber dieser Zweifel zwingt mich immer wieder neu zu fragen, was heißt, ich glaube an Gott? Was heißt, Gott ist Mensch geworden? Was heißt, Jesus ist auferstanden? Was heißt das ewige Leben? Das sind immer wieder Fragen, die wir immer nicht ein für alle Mal beantwortet haben, sondern immer wieder neu uns beantworten müssen. Und wo wir spüren, ja, das, was ich früher mal geschrieben habe, das kann ich einfach weiter verkünden, dann stimmt es jetzt noch so. Und wie könnte ich es jetzt für mich formulieren, damit es jetzt mein Glaube ist? C.G. Jung, der Schweizer Therapeut, sagt, jeder von uns hat Glauben und Unglauben. Und es geht darum, beide Gegensätze in sich zu umarmen. Und das Kreuz ist eben auch nicht nur der Ort der Verlassenheit, sondern wie Johannes es sieht, Jesus sagt, vom Kreuz herab werde ich alle an mich ziehen. Die Kreuzgebärde ist eine Gebärde der Umarmung, dass Jesus unsere Gegensätze umarmt. Wenn wir den Unglauben umarmen, reinigt er unseren Glauben, fordert er unseren Glauben heraus, immer wieder neu einen Grund zu suchen. Wer den Unglauben verdrängt, der muss alle Ungläubigen töten. Im Fundamentalismus sehen wir das, da wird ganz aggressiv auf die anderen eingeschlagen, weil die mich verunsichern. Wer den Unglauben umarmt, der lässt sich nicht verunsichern. Der ist tolerant, der versteht auch den, der noch nicht glauben kann oder der es anders interpretiert. Aber ich muss dann niemanden töten oder verurteilen. Gut, bei all diesen Worten spürt man so das gleiche Niveau von Lukas, von der griechischen Philosophie, wo es ein Stück einig sind. Aber dann fängt er an, dass Gott in der Geschichte gehandelt hat. Und das ist schon die erste Infragestellung des griechischen Denkens. Die Griechen, es war zwar Herodot der Geschichtsschreiber, aber das griechische Denken war geschichtslos. Da ging es nur um das Sein. Aber Gott ist der, der handelt in der Geschichte. In Jesus Christus hat er gehandelt. Das war für die Griechen nicht so klar, dass Gott auch handelt in der Geschichte. Und es hat gehandelt in Jesus Christus. Er hat ihn zum Zeugen gemacht, dass alle umkehren sollen. Metanoein heißt eigentlich umdenken oder hinter die Dinge denken, das Hintergründige sehen, die Augen aufzumachen. Jesus ist der, der uns die Augen öffnen will für die tiefere Wirklichkeit. Die philosophische Wirklichkeit ist eine, da ist Lukas einverstanden mit all der griechischen Philosophie, aber Metanoein heißt doch mal was anderes, hinter die Dinge sehen. Was ist das Eigentliche? Wer ist dieser Gott? Lukas hat auf diese Frage nach dem unbekannten Gott gesagt, was ihr verehrt. Also nicht, wen ihr verehrt, den personalen Gott, sondern was ihr verehrt. Lukas ist ein sehr begabter Schriftsteller, der immer eine offene Frage hat, der genau sich einlässt auf die anderen. Dieses, was ihr verehrt, das Göttliche, das könnten die Stoiker auch so akzeptieren. Das ist ja heute auch eine wichtige Frage. Viele sprechen vom apersonalen Gott. Gott als die Energie, Gott als die Liebe, als der Grund allen Seins. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Aber auch hier gilt für mich die Gegensätzlichkeit. Gott ist immer beides, persönlich und überpersönlich. Und wenn ich ihn reduziere, Gott ist nichts als der Grund allen Seins. Also alle Sätze, die anfangen mit nichts als, die sind für mich suspekt. Da stimmt was nicht. Gott ist immer beides. Er ist der Grund allen Seins, aber auch das Geheimnis, das ich dann mit Du anspreche. Dieses Du ist nicht so plakativ, wie wir eine Person nehmen, wie einen Menschen, den wir so uns vorstellen. Gott ist das unbeschreibliche Geheimnis, der all unseren Vorstellungen widerstrebt. Und trotzdem können wir ihn mit Du ansprechen und er spricht uns mit Du an. Für mich ist das Gottesbild immer auch eine Parallele zum Selbstbild. Ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen, die den personalen Gott ablehnen, oder muss ich immer fragen, welchen personalen Gott lehnen Sie ab? Vielleicht den zu engen Personenbegriff und die Krisephilosophie, Hypostasis, das ist sicher noch was anderes als das, was wir manchmal uns vorgestellt haben. Aber wenn ich Gott nur als Prinzip sehe, nur als Grund allen Seins, dann habe ich immer auch Probleme mit meinem Selbstbild. Selbstbild und Gottesbild korrespondieren. Wer das Bild eines strafenden Gottes hat, hat immer in sich die Selbstbestrafungstendenz. Wer das Bild eines kontrollierenden Gottes hat, hat immer die Tendenz, in sich alles zu kontrollieren, weil er Angst hat vor der eigenen Wirklichkeit. Und ähnlich ist es mit dem personalen Gottesbild. Wenn ich Gott reduziere, nichts als, habe ich immer auch Probleme mit meinem Personsein, dass ich als Person gerufen bin, Verantwortung übernehme. Gott ist eben mehr als ein Prinzip, er ist auch der, der mich herausfordert. Und Verantwortung heißt ja auch Antwort geben auf jemand, der mich gerufen hat. Gut, Gott ist das Du, Gott ist der geschichtliche Gott. Und dann endet die Predigt des Paulus, dass er Jesus als zu Rechten eingesetzt hat, zum Richter der Welt und hat ihn bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und da ist dann ein Bruch. Da sagen die einen lachen, die anderen sagen, da wollen wir ein anderes Mal hören. Nur drei, Dionysius, Damaris und noch ein paar andere, die lassen sich berühren. Und da ist sicher ein wesentlicher Punkt. Auferstehung durchbricht dann das rein griechische Denken. Platon kann an die Unsterblichkeit der Seele glauben, aber das ist doch was anderes als die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung, dass wir als Menschen auferstehen und nicht die Seele, die aufgeht in einem Meer des Unbewussten, das ist die typisch christliche. Dieses Lachen über die Auferstehung, die Epikureer, die sagen, solange ich lebe, geht der Tod mich nichts an, wenn ich tot bin, geht er mich auch nichts an. Das ist ein Argument, ein rationales Argument und viele haben heute ähnliche Argumente, wo sollen die alle sein, die da auferstanden sind und so weiter. Darauf möchte ich antworten mit einem Argument von C.G. Jung. Der sagt, als Psychologe kann ich nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber als Psychologe weiß ich um die Weisheit der Seele. Und die Weisheit der Seele weiß, dass der Tod kein Ende ist, sondern Vollendung. In irgendeiner Weise eine Verwandlung in ein neues Leben. Und als Psychologe weiß ich, wenn ich gegen die Weisheit der Seele verstoße, mit doch so vielen rationalen Argumenten, und das sind so rationale Argumente, die wir alle kennen und mit denen wir selber bombardiert werden, wenn ich gegen die Weisheit der Seele, oder es nennt auch die Weisheit des Instinktes, verstoße, dann werde ich ruhelos, rastlos und neurotisch. Ich denke, viele Menschen, die heute so rational die Auferstehung leugnen, es ist alles aus, da spüre ich oft so eine Rastlosigkeit. Die müssen alles Mögliche in ihr Leben hineinpacken. Jung sagt, ab der Lebensmitte bleibt nur der lebendig, der zu sterben bereit ist und eben im Tod ein Ziel sieht und nicht das Abschneiden. Ich denke, die Auferstehung Jesu ist sicher eine Herausforderung. Kreuz und Auferstehung ist etwas, was wir nie ganz verstehen werden. So wie Thomas Halliger auch sagt, das ist der Schlüssel unseres Glaubens, dass Jesus am Kreuz stirbt als Gewalt, einen grausamen Tod, wie ein Verbrecher und Auferstehung. Das ist der ständige Zweifel, den wir haben und wo wir immer wieder neu fragen müssen, und was heißt es? Für mich ist die Hoffnung, Tod und Auferstehung, die wir ja in jeder Eucharistie feiern, die Hoffnung, dass es nichts gibt in uns, was nicht verwandelt werden kann. Keine Erstarrung, die nicht aufgebrochen wird zu neuem Leben. Keine Dunkelheit, die nicht erleuchtet wird. Keine Verzweiflung, die nicht in Hoffnung verwandelt wird. Kein Scheitern, das nicht zu einem Neuanfang wird. Kein Tod, der nicht zum Leben verwandelt wird. Da möchte ich übrigens wieder ein Wort von Friedrich Nietzsche zitieren, ein anderes aus seinem Nachlass. Das zeigt, dass er bei allem Gottesleugnen doch von diesem Jesus fasziniert war. Er hat ihn nicht losgelassen, weil irgendwie hat er etwas Wesentliches in ihm angerührt. Und er schreibt einen Satz, der mich sehr berührt hat. Das gilt auch nicht nur vom Zweifel, sondern auch von der Verzweiflung. Wo Verzweiflung und Sehnsucht sich paaren, da ist Mystik. Wo Verzweiflung und Sehnsucht sich paaren, da ist Mystik. Die Verzweiflung, die kennen wir auch manchmal, wenn wir nicht in der Hand haben und nicht wissen, wie trägt uns dieser Gott. Aber wenn wir die Verzweiflung eben uns nicht da hineinfallen lassen, sondern sie verbinden mit der Sehnsucht, die in uns auch ist, und in Nietzsche war die Sehnsucht, es muss doch noch etwas anderes geben. Dieses Tod Gottes war keine fröhliche Sache für ihn, sondern etwas sehr, sehr Schmerzliches. Die Sehnsucht nach dem ganz anderen Gott. Wo das verbindet, da ist Mystik. Mystik nicht als Gewissheit, sondern als Sprung in eine andere Qualität von Leben. Für mich ist diese Rede des Paulus auf dem Areopag ein wunderbares Beispiel, wie damals Lukas eben auch geworben hat unter den griechisch gebildeten Menschen, unter den philosophisch gebildeten Menschen. Und ich vermisse heute manchmal, dass unsere Theologie den Dialog mit der heutigen Kulturszene, mit der Wissenschaftsszene ein Stück verloren gegangen hat. Wenn ich die 60er, 70er Jahre denke, Karl Rahner, der diesen Dialog geführt hat, es braucht auch Menschen, die sich hineinlesen in das philosophische Denken, in das kulturelle Schaffen, in die Dichtung. Was bewegt die Menschen? Und was ist unsere Botschaft? So wie damals Lukas die Botschaft von der Auferstehung diesen Menschen verkündet hat. Das ist für mich eine Aufgabe, wo ich immer wieder neu als Anspruch erlebe, eine Sprache zu finden, so wie Lukas eine Sprache gefunden hat. Den Glauben, in dem ich groß geworden bin, der für mich ganz wichtig ist, immer wieder neu zu verkünden, das Suchen. zweifelnde, zweifelnde Menschen davon berührt werden, Zelafau berührt werden, dass sie in Berührung kommen mit der Weisheit ihrer eigenen Seele. Und wenn wir diese Weisheit der Seele trauen, dann sind die suchenden Atheisten und wir Christen uns sehr nahe. Denn die suchenden Atheisten, die sind eine Herausforderung, dass wir unsere zu engen Gottesbilder loslassen, dass wir spüren, wir brauchen Bilder von Gott, aber alle Bilder sind letztlich nicht die eigentliche Wahrheit. Bilder sind Fenster, durch die wir hinausschauen, aber Gott ist jenseits aller Bilder. Genauso wie unser wahres Selbst jenseits aller Bilder ist. Und in diesem Suchen nach dem Geheimnis, und Karana, der mein theologischer Lehrer war, über den ich auch promoviert habe, ist für mich so ein Beispiel. Er spricht immer von Gott als dem absoluten Geheimnis. Und ob jemand glaubt oder nicht, zeigt sich oft nicht an frommen Worten. Ich kenne auch Menschen, die fromme Worte brauchen, aber man spürt, damit decken sie den eigenen Unglauben zu. Oder manche verwenden fromme Worte, um sich über andere zu stellen. Ich erlebe manche, die eine Form von Spiritualität haben, als Flucht in die Grandiosität, weil sie mit der Realität nicht zurechtkommen. Der Glaube, den Lukas uns verkündet, den Paulus uns verkündet, ist ein anderer Glaube, der sich auseinandersetzt mit all den Menschen, der auf der Suche ist nach dem Geheimnis. Wir werden das Geheimnis mit anderen Bildern, mit anderen Worten beschreiben, wir Christen und die Atheisten. Aber auf der Suche, dass wir alle suchen, uns berühren zu lassen und das zu finden, was uns im Tiefsten anspricht, oder wie Paul Tillich Gott nennt, das, was uns unbedingt angeht, dass wir das suchen oder berührt werden von dem, was uns unbedingt angeht, damit sind wir auf dem gleichen Weg. Da sind wir dann Brüder und Schwestern. Ich danke Ihnen.
Es leuchtet, ja, es braucht ein bisschen. Ja, herzlichen Dank, Pater Anselm. In der nächsten, ja, guten halben Stunde möchten wir ein bisschen darüber reden. Und ich versuche auch das, was Sie und natürlich auch, was Bischof Bode im Namen sozusagen von Herrn Hallig vorgetragen hat, ein bisschen runterzubrechen auf unsere kleine Welt. Wir fangen mal ein bisschen biografisch an. Jetzt sitzen wir beide hier und sollen über den Glauben, aber auch über den Unglauben reden. Und der, der mit dem Unglauben wirklich konfrontiert worden ist, Tomáš Halík, er sitzt leider in Prag fest. Sie selbst stammen ja aus einer durch und durch gläubigen, katholischen Familie. Was ist für Sie der Vorteil daran, den Glauben wirklich mit der Muttermilch eingesogen zu haben?
Gut, ich bin dankbar für diesen Glauben, weil der hat für mich immer Heimat bedeutet. Das Kirchenjahr zum Beispiel für den Festen, das war einfach meine Welt. Und wenn ich zurückdenke an meine Erstkommunion, das war nicht nur Tradition, da war ich auch tief berührt. Und da ist ja auch dann mein Gedanke gewachsen, Priester zu werden. Mein Vater, mit dem habe ich damals gesprochen, der war ganz begeistert. Das war für ihn selber ein Wunsch. Drei seiner Geschwister waren Benediktiner, sein Bruder, Pater Sturmius in Münsterschwarzach und zwei Schwestern Benediktinerinnen. Also es war so die Welt. Natürlich im Gymnasium, im Religionsunterricht haben wir natürlich auch dann die kritischen Bücher gelesen, Feuerbach und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, damals haben wir die gelesen und sofort gespürt, aber wir haben die richtige Antwort. Also wir haben uns nicht wirklich verunsichern lassen, sondern das war eine Herausforderung. Aber wichtiger war sofort, die richtige Antwort zu finden. Und erst später habe ich diesen Zweifeln, ob das Nietzsche ist oder Feuerbach oder Sigmund Freud, zugelassen, geschmeckt und dann aber nicht eben sofort apologetisch dagegen gekämpft, sondern sie zugelassen und dann gefragt, und welche Antwort finde ich für mich selber persönlich?
Thomas Halleck hat ja einen ganz anderen Weg genommen. Er ist atheistisch aufgewachsen und ist dann erst als junger Mann sozusagen durch einen eigenen Weg zum Glauben gekommen. Ich wollte ihn das fragen, kann ich ja jetzt nicht, aber Sie kennen ihn ja ganz gut. Was glauben Sie, ist der Vorteil darin, diesen Weg zu gehen und sozusagen von Anfang an einen selbstdurchdachten und auch irgendwo selbst erkämpften Glauben zu haben?
Der Thomas Halleck hat natürlich manche typischen katholischen Wunden. Also ich habe den Glauben sehr positiv gesehen, die Heimat, das Kirchenjahr. Aber natürlich war es auch damals in den 50er Jahren sehr moralisierend, so ständig mit Sündenbewusstsein. Das hat Thomas Halleck nicht mitbekommen. Es war einfach viel, viel freier, liberaler. Und er hat sich durchgezweifelt zum Glauben. Ne? Und das ist ein schönes Bild. Er hat den Unglauben angezweifelt. Und wir haben neulich gemeinsam mit einem Atheisten gesprochen. Und da hat Thomas Halleck auch gefragt, ja, haben Sie nie Zweifel an Ihrem Atheismus? Nein, und das habe ich ihm nicht abgenommen. Also wenn ein Atheist nicht an seinem Atheismus zweifelt, dann ist er auch nicht offen. Ne? Und die suchenden Atheisten, die zweifeln auch, aber die suchen weiter. Und da hat Thomas Halleck einfach einen Dialog, von vornherein Dialog geführt, auch mit den Intellektuellen, haben selber überlegt, was heißt denn Glauben, wie können wir den verantwortlich formulieren. Und er ist natürlich nicht nur in einer atheistischen Gesellschaft aufgewachsen, sondern in einer eher kirchenfeindlichen. Tschechien war ja auch so gegen die Katholiken, die Hussiten. Das ist immer noch eine Wunde, dass Hus damals am Konzil von Konstanz verbrannt worden ist. Das ist für die tschechische Kirche heute noch eine Wunde. Und in diesem Klima aufgewachsen und trotzdem dann zu stehen, und was heißt es, katholisch zu sein, was heißt dieser Glaube, das hat ihn von vornherein dazu geführt, von Grund auf den Glauben zu entwickeln und zu spüren, was trägt mich wirklich.
Und gibt es ja auch die umgekehrte Erfahrung, dass die Konvertiten die schlimmsten sind. Also die härtesten, die strengsten, die unduldsamsten. Wie funktioniert das sozusagen, trotzdem offen zu bleiben, also ein Herz für den Atheismus zu bewahren? Das ist ja, scheint mir, bei Konvertiten manchmal schwieriger.
Thomas Halleck hat natürlich nach der Wende in der Kirche sehr viel Enttäuschung erlebt. Er war ja in der katholischen Theologie, in der theologischen Fakultät, und seine Kollegen waren damals ganz eng. Er war viel zu westlich, hat westliche Theologie gelesen, und die westliche Theologie war für die Theologen aus dem Osten zu liberal und alles in Frage stellend. Und da hat er bei den Atheisten mehr Offenheit erlebt als bei den eigenen katholischen Mitbrüdern. Und das hat er eben auch gespürt, diese Weite. Er war nie ein typischer Eiferer, sondern er hat immer wieder im Dialog mit seiner Umwelt, er hat ja auch Psychologie studiert, also musste sich da sehr kritisch fragen. Das war für ihn wichtig, aus dem Zweifel herauf eine Grundlage zu finden, wo ich zugleich die anderen auch verstehen kann. Also nicht dieses Apologetische, ich habe jetzt den Glauben, muss alle bekämpfen, die anders denken, sondern er war immer im Dialog mit den anderen.
Kommen wir zurück zu Ihnen selbst. Sie haben in dem Buch auch an einer Stelle geschrieben, früher hielten Sie alle Atheisten entweder für böse oder ignorant. Nun waren Sie ja auch wahrscheinlich wenig mit Atheisten zusammen, also weder in der Schule noch im Kloster, nehme ich an. Wann hatten Sie denn überhaupt mal den ersten näheren Kontakt mit Atheisten?
Gut, natürlich in der Schule, oder Jugendliche haben immer wieder mal gesagt, ich glaube nicht an Gott. Aber da habe ich dann mehr gemerkt, es war mehr ein Protest gegen die Eltern. Die wollten, also zu sagen, ich bin Atheist, war so ein Protest, die Eltern zu verunsichern, vor allem, wenn die sehr katholisch waren. Die erste große Diskussion hatte ich mit Schmidt Salomon, das ist auch ein atheistischer Philosoph. Gut, habe ich gemerkt, er hat sehr plakativ argumentiert. Heiner Geißler war damals noch dabei bei der Diskussion im Fernsehen. Aber als dann Heiner Geißler auch gesprochen hat, Gott, der jenseits aller Bilder ist, oder wie Augustinus sagt, den Gott, den du verstehst, der ist nicht Gott, oder Thomas von Aquin sagt, Gott ist das Esse und nicht das Ens, das Sein, aber nicht das etwas Greifbares, da ist er auf einmal nachdenklich geworden. Da hat er gemerkt, dass seine ganze Argumentation zusammenbricht, und da sind wir uns auch näher gekommen. Da war auf einmal nicht so die Frage, wer hat Recht, sondern die Frage, wie deuten wir dieses Geheimnis des Seins, das Geheimnis, das hinter allem ist. Und wenn man so deutet, dann merke ich, dann kann ich das gut verstehen. Eine andere Erfahrung, die war, während des Konzils haben Trappisten-Äbte, an die Kardinäle geschrieben oder einen Brief an die Atheisten geschrieben, weil Trappisten, die ja das radikalste geistige Leben leben, den Atheismus als eigene Versuchung gekannt haben. Wenn ich ganz mein Leben auf Gott setze, kenne ich auch den Zweifel.
Den Zweifel, ja. Das haben Sie auch gerade schon geschildert, dass Sie auch im Gebet durchaus Zweifel haben, aber haben Sie jemals ernsthaft für sich selbst, ernsthaft existenziell mit dem Atheismus geflirtet?
Nein, also so richtig. Ich habe mich auseinandergesetzt und natürlich die Frage, warum glaube ich, was glaube ich, aber dass es eine große Versuchung war, also dass ich da tagelang mal atheistisch gedacht habe, das so war es noch nie. Ne?
Thomas Schallig schreibt an einer Stelle oder dankt an einer Stelle in dem Buch seinen Eltern, dass sie ihn nicht in einem lauen Gewohnheitsglauben erzogen haben. Er dankt quasi dafür, dass er sich das selbst einen ernsthaften Glauben erkämpfen konnte und nicht diesen lauen Gewohnheitsglauben mitbekommen hat von zu Hause. Ist das heute ein Problem, dass laue Gewohnheitschristentum führt das zu religiösem Desinteresse bei vielen Leuten?
Es ist teilweise das laue Christentum, aber was mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass die Weitergabe des Glaubens oft gar nicht gelingt. Also ich kenne Ministranten, früher mussten die Eltern die Kinder in die Kirche schicken, dass sie in die Kirche gehen. Heute müssen die Kinder darum betteln, dass sie in die Kirche dürfen, weil die Eltern aufschlafen wollen. Also da hat sich was umgekehrt. Also das ist weniger das laue Christentum, das weitergegeben wird, sondern gar keins oder gar keine Kultur, also wo man, ja, man fühlt sich vielleicht schon noch als Christen, aber man praktiziert es kaum mehr oder man lässt es kaum, man überlegt sich gar nicht, was heißt als Christ zu leben, was heißt Glauben.
Da muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich habe auch zwei Ministrantenkinder zu Hause. Die müssen wir schon immer treiben. Also was machen wir Eltern denn falsch, anders als Ihre Eltern vielleicht früher, dass unsere Kinder, wenn die so ein gewisses Alter haben, ich sag mal 10+, keine Lust mehr haben, am Sonntagmorgen mitzukommen?
Gut, früher war das natürlich die Kirche auch ein sozialer Brennpunkt. Wir haben uns getroffen, die Jugendlichen haben uns getroffen, ministrieren war was Faszinierendes für uns. Heute sind vielleicht ihre Söhne dann oft die einzigen aus ihrem Umkreis und fühlen sich dann isoliert. Das ist nicht mehr in der Gemeinschaft. Dort, wo was gemeinsam ist, Ministranten zum Beispiel, wo sie sich verstehen, da ist auch eine Faszination da. Aber wenn ich allein gelassen bin, ist natürlich auch schwierig für die Kinder, das zu verstehen.
Das, aber wir leben ja auch in einer Welt, die immer mehr auf Freiheit, auf Selbstbestimmung abzielt. Das heißt, ich muss mich entscheiden, ob ich zur Kirche gehen möchte oder nicht. Das ist ja auch etwas, was es schwer macht, etwas weiterzugeben. Wir haben auch viel mehr Wissen über Naturwissenschaft, über andere Religionen, über Geschichte und was die Kirche früher alles Schlimmes und heute auch noch alles Schlimmes im Namen Gottes und so. Das macht es doch auch alles schwieriger, oder?
Klar, es gibt für die Kinder natürlich viele Argumente, ja, nicht in die Kirche zu gehen, wenn ich die ganze Geschichte oder die ganze Skandale der Kirchengeschichte aufzähle. Aber das ist oft auch ein Vorwand. Die Frage, wenn jemand so auch schimpfen muss, was ist denn dahinter an Sehnsucht? Und da wäre es wichtig, was könnte die Sehnsucht sein? Ich habe ja 25 Jahre lang Jugendarbeit gemacht und ich habe das Argument auch gekannt, ja, so langweilig in der Kirche. Dann habe ich die Jugendlichen, so meistens in Pubertät, 15, 16, gesagt, gut, wenn es zu langweilig ist, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Stunde in der Woche mal sich mit sich zu beschäftigen und mal auszusteigen aus dem oberflächlichen Vergnügen. Also wenn es dir wirklich zu langweilig ist, dann geh nicht, aber bleib nicht einfach im Bett liegen, sondern setze dich eine Stunde lang mit dir auseinander. Und dann haben es meistens gesagt, na, das ist doch besser, in die Kirche zu gehen, als eine Stunde lang über sich nachzudenken. Also dieses Gespür, dass ich mal aussteigen muss aus dem Oberflächlichen, das haben die Jugendlichen durchaus.
Trotzdem gibt es immer mehr jugendliche Erwachsene, die sagen, ich glaube nichts, mir fehlt nichts. Es ist ja nicht so, dass alle Leute Suchende sind. Manche sind ganz zufrieden mit dem, wie sie sich eingerichtet haben.
Ja, das ist das, was Thomas Halleck die Apatheisten nennen, die gar kein religiöses Gespür haben. Und gleich erschrecke ich manchmal, wenn ich im Osten bin, ich halte auch mal im früheren Ostdeutschland Vorträge, da erlebe ich schon viele, die kommen, die suchend sind, aber manche, die nicht aus bösem Willen, sondern einfach gar kein Gespür haben, gar nicht wissen, was es ist. Gut, die Frage, geht es Ihnen wirklich so gut? Ich will nicht sagen, nur mit dem Glauben kann es dir gut gehen, das wäre wieder zu apologetisch. Aber ich würde einfach schon fragen, ja, wie siehst du dein Leben, was trägt dich, was ist dir wichtig? Und ich merke, wenn es dann um schwierige Situationen im Leben geht, viele kommen dann wieder zurück auch. Also das erlebe ich ja immer wieder, dass nach der Lebensmitte doch wieder Leute angesprochen werden, die jahrelang Abstand hatten. Also diese Hoffnung habe ich auch, dass wenn wir unseren Glauben so verkünden, dass viele Menschen sich dem öffnen und spüren, da ist doch was dran. Und die Wurzeln, die ich mitbekommen habe, können auch mich heute noch tragen.
Wenn ich es vorhin in dem Vortrag von Thomas Halleck richtig verstanden habe, dann interpretiert er ja die momentane Glaubenskrise, die wir ja faktisch haben, als den Karfreitag. Wann gibt es denn Ostern?
Klar, das ist die Hoffnung. Also für mich, wenn ich predige oder Vortrag halte oder wie auch immer, wenn ich Menschen begegne, ist für mich immer wichtig der Glaube, dass in jedem Menschen die Sehnsucht ist nach etwas anderem. Das wird er vielleicht nicht immer Gott nennen, aber die Sehnsucht nach etwas, was ihn trägt. Oder wie Max Horkheimer, der Star der 68er Generation, sagt, die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Und also ich kann nur verkünden, indem ich die Sehnsucht anspreche. Oder an die Sehnsucht glaube. Das ist für mich wichtig, wenn ich an den Menschen glaube, dass da eine Ahnung von Glauben ist. Und ich glaube auch in den Gleichgültigen ist eine Ahnung. Also ich darf nicht moralisieren und sagen, du bist gleichgültig, sondern ich muss ihn einfach mal verstehen. Was bewegt ihn denn? Ich versuche gut hinzuhören. Was bewegt so einen Menschen? Ich will es ernst nehmen, will nicht sofort sagen, aber wenn du nicht glaubst, dann kommst du mit dem Leid nicht zurecht. Das sind alles so Argumente, die dir gerne bringen. Ich würde erstmal hinhören und dann einfach sagen, wie geht's mir? Was hilft mir der Glaube? Wenn ich Vorträge halte, kommen ja auch viele, die nicht unbedingt in der Kirche sind. Und ich merke, dass durchaus deine Offenheit da ist.
Sie haben vorhin betont, dass Sie so ein bisschen vermissen, so auf der Höhe der philosophischen oder der naturwissenschaftlichen Wissenschaft mitzudiskutieren, also gerade auf der mit Nichtglaubenden auf Augenhöhe, wie man so sagt, zu diskutieren. Das ist auf der einen Seite natürlich richtig, auf der anderen Seite gucke ich mal uns Normalos an. Also wir Normalos haben ja auch alle möglichen Nachbarn, Bekannte, Familie und so, die vielleicht anders ticken glaubensmäßig als wir. Nun haben wir aber vielleicht nicht das philosophische Niveau. Was machen wir denn? Also wir normale Menschen.
Ja, also das meine ich nur, dass die Kirche auch diese Qualität haben soll. Aber die Frage ja, wie, das ist eine wichtige Frage, wie argumentieren wir so mit unseren Nachbarn? Gut, wichtig ist einfach, also ich soll nicht so zu sehr missionarisch, also nur wenn du an Jesus glaubst, wirst du gerettet und so, sondern einfach guten Kontakt haben, offen sein, hinhören, was die Menschen bewegt, aber auch den Mut haben, zum eigenen Glauben zu stehen. Also man soll nicht zu viel argumentieren, also, sondern im ersten Brief heißt es, ihr sollt Rechenschaft geben über die Hoffnung, die euch bewegt, aber ihr sollt es in einfachen Worten und nicht so plakativ oder nicht so aggressiv, in einfachen Worten, was trägt mich? Und das dafür Zeugnis geben, ich glaube, das berührt die Menschen schon. Und wenn sie dann spüren, dass es stimmig ist, dass es authentisch ist, dann lassen sie sich davon irgendwo berühren. Und wir sollten eben die Hoffnung haben, dass die Saat irgendwann aufgeht, dass da irgendwas auch aufbricht und dieses ständige Diskutieren und Recht haben wollen, das führt oft nicht weiter.
Aber ich glaube schon, dass doch viele auch die Erfahrung machen, oder zumindest meinen, die Erfahrung zu machen, dass es eben nicht so auf fruchtbarem Boden fällt und man dann auch manchmal denkt, boah, warum soll ich da einfach weiter dranbleiben, warum soll ich die Leute überzeugen, es soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden, zumal wir ja auch alle nicht mehr glauben, dass Nicht-Katholiken nicht alle in die Hölle kommen.
Ich soll mich auch nicht unter Druck setzen, ich muss alle überzeugen, das meine ich nicht. Ich meine eher, Sie haben ja auch gesagt, wie reagieren wir auf die Fragen? Neulich hat mir auch eine Frau angerufen, ja, ihre Freunde, die sagen, die bringen alle die Argumente, ja. Wo war denn Gott vorher oder was war vor Gott oder so alles
wirklich? Es ist ja auch nicht immer leicht, auf solche Fragen zu antworten, ne?
Ja, klar.
Wo bleiben die ganzen Seelen und wo sind die alle und so?
Klar, und dann ist die Frage, ja, wie reagiere ich? Wenn ich da zu sehr argumentiere, da kommen wir selber in Schwierigkeiten. Erstens können wir es nicht beantworten, sondern wir können sagen, ich traue den Bildern, aber die Wirklichkeit ist jenseits aller Bilder. Das andere ist, dass ich selber mehr frage und statt mich rechtfertigen zu müssen, dass ich glaube, dann für mich hilft es. Ich glaube dem und die Frage, Gott können wir nicht genau beschreiben. Das ist eben der suchende Atheismus, der ist jenseits aller Bilder. Und die so Gott, so mit rationalen Argumenten dagegen sind, das ist ja Unsinn, was du glaubst. Das ist ja, das ist doch ganz klar, dass es Gott nicht gibt. Das ist, hat gar keine Grundlage. Wenn einer so spricht, frage ich, mit welcher Sicherheit? Oder ist er doch verunsichert? Muss er deswegen so gegen Gott sprechen, weil er im Tiefsten verunsichert ist und, ja, und auch ahnt, dass doch was richtig ist. Es gibt ja die berühmte Geschichte von dem Rabbi Levi, wo dann Gottesleugner, der hat viele jüdischen Gelehrten total durcheinander gebracht, weil er viel besser argumentieren konnte als die ganzen jüdischen Theologen. Und dann ist er eben zum Rabbi Levi gegangen und hat ihm auch eingeredet, wie unsinnig das alles ist und die ganzen jüdischen Argumente stimmen ja nicht. Und er hält an seinem Gebetbuch fest, liest darin, fragt dann nur zum Schluss, vielleicht ist es aber doch wahr. Und dieses vielleicht hat den Atheisten dann völlig durcheinander gebracht. Dann ist er mit schlotternden Knien heimgelaufen. Das war mehr als alles andere. Und ich denke, das genügt dann. Ja. Nicht Argument, ich habe aber recht, sondern vielleicht ist es aber doch wahr. Und ich glaube darauf. Und Glaube heißt für mich, viele sagen, ja, ich kann aber nicht glauben. Ich sage dann immer, du musst doch nicht glauben, aber probier sie mal. Leb mal einen Tag lang mit dem Satz, zum Beispiel Psalm 23, der heißt, mein Hirt nicht wird mir fehlen. Du musst gar nicht daran glauben. Aber probier es mal, mit dieser Hypothese zu leben. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Wie erlebe ich dann die Arbeit, die Gespräche, mein Leben? Und keiner von uns lebt ohne Voraussetzungen. Wir leben alle nach irgendwelchen Modellen und Worten. Der Glaube ist auch mal ein Ausprobieren. Ein Ausprobieren und zu spüren, es ist nicht so verkehrt. Da ist ganz viel Hoffnung und Weisheit drin.
Wir reden gerade ganz viel über Argumente, über Worte, über das, was sich vielleicht auch im Kopf abspielt. Wie sieht es aus mit der Überzeugungskraft von christlicher Praxis? Also etwa von karitativem Tun, das ja viele wirklich aus dem Glauben heraus auch tun.
Gut, ich denke, wir brauchen nur dieses letzte Jahr schauen. Die Christen beider Konfessionen haben dann wunderbares Beispiel gegeben. Ganz viele ehrenamtliche Christen haben sich der Flüchtlinge angenommen. Da merkt man, dieses Jammern, der christliche Geist ist verloren gegangen, stimmt doch nicht. Also im Tun ist dann doch noch viel christlicher Geist da. Und das zu verstärken und dem zu trauen, ich denke schon, dass da die Christen ein wirklich gutes Beispiel gegeben haben.
Meinen Sie, dass das auch Menschen, die nicht glauben, im positiven Sinne verunsichern kann, so nach dem Motto, warum tun die das?
Ja, ich denke sicher. Also auch Atheisten werden davon verunsichert. Selbst in der DDR sind die Atheisten in Krankenhäuser gegangen, die von katholischen Schwestern geführt worden sind, weil sie das Gefühl haben, da besser aufgehoben zu sein. Also da war ja auch eine Ahnung.
Ich möchte nochmal auf den Untertitel Ihres Buches zurückkommen, den Unglauben umarmen. Ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Es klingt ja auch so ein ganz bisschen anbiedernd, so nach dem Motto, wann umarmen die Atheisten mich denn?
Gut, es geht ja nicht unbedingt den Atheisten zu umarmen, sondern erst den Unglauben in mir zu umarmen. So wie ich gesagt habe, das Kreuz, ich mache das oft so die Gebärde, die Hände über der Brust zu kreuzen und die Gegensätze in mir zu umarmen, das Starke und Schwache, das Helle und das Dunkle und eben den Glauben, den Unglauben, das Vertrauen und die Angst. Und einfach zu spüren, wenn ich beide Pole gehören zu mir, wenn ich beide Pole umarme, dann entsteht da so ein weites Herz, kein kleinkariertes, enges Herz. Dieses Argumentieren ist ja oft auch von einem engen Herzen. Ich muss Recht haben, ich muss den anderen überzeugen. Das weite Herz verkündet es, aber weiß immer auch um das, was der andere darstellt. Der ist immer auch ein Spiegel für mich selber. Der Ungläubige ist ein Spiegel für mich. Und ich umarme den Unglauben in mir. Nicht, dass ich dem Atheisten sofort um den Hals falle. Das würde ja auch eine Vereinnahmung sein. Ich will da niemanden vereinnahmen, sondern ich achte ihn und umarme den Unglauben in mir und bin dadurch offen für den anderen.
Wir müssen uns ja trotzdem der Situation stellen, dass der Unglaube, der Atheismus mehr wird in unserer Gesellschaft. Thomas Hallig spricht irgendwo an einer Stelle in dem Buch von den Christen, als in einer zukünftigen sozusagen Aufgabe von Christen als einer schöpferischen Minderheit. Ist das eine positive Vision? Ich meine, Minderheit klingt doch irgendwie nach Niederlage.
Gut, ich würde so nicht sprechen, sondern natürlich die Kirche, die Kirchenbesucher und so weiter, das geht zurück und das ist heute natürlich überall eine gesellschaftliche Tendenz, dass die Verbindlichkeit überall nachlässt, in Vereinen genauso wie in der Kirche. Aber ich würde nicht einfach nur zurückgehen, sondern Ich würde schon sagen, dass wir auch eben in den Medien präsent sein sollen, weil viele Menschen suchen. Es ist unsere Aufgabe, in dieser Welt den christlichen Glauben präsent zu machen, auch mit Argumenten, auch mit unserer Sprache. Und ich glaube schon, dass nicht einfach die Christen die Minderheit werden, sondern dass da ganz viele angesprochen werden. Benedikt der 16. hat ja immer von Stellvertretung gesprochen. Der hat in den 60er Jahren einen wunderbaren Artikel über Stellvertretung geschrieben, wo er sagt, es ist unrealistisch zu meinen, die ganze Welt wird christlich und alle sind Christen, aber die Christen sind wie ein Sauerteig für die Gesellschaft. Und wenn sie lebendig sind, dürfen wir vertrauen, dass dieser Sauerteig ja auch was durchwirkt und auch in der Gesellschaft, auch wenn die anderen noch nicht sich als Christen bekennen, doch von dem Geist was mitbekommen. Und das ist sicher unsere Aufgabe. Da würde ich keine Grenzen setzen, sondern die Hoffnung haben, dass die Christen wie ein Sauerteig sind in der Gesellschaft, sie lebendig halten. Oder Jesus sagt, spricht vom Salz der Erde, ja, dass sie der Gesellschaft auch eine Würze geben, auch ein Gespür geben. Da gibt es doch was anderes. Und je deutlicher das erfahrbar wird, desto mehr Menschen lassen sich ansprechen. Natürlich gibt es immer auch Menschen, die verschlossen sind. Da habe ich auch nicht den Ehrgeiz, jeden aufzuschließen.
Jeden aufschließen nicht, aber ich habe auch den Eindruck, dass doch viele Christen in den Gemeinden den Eindruck haben, ach, es wird alles immer weniger. Unsere Gemeinde wird kleiner, die Priester werden sowieso weniger, die Gemeinden werden weniger, alles wird weniger. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie da so sauerteigmäßig ein bisschen optimistischer.
Ja, also nur zu sagen, es wird weniger, das ist natürlich keine Motivation. Das klingt auch nach Jammern. Natürlich wird es anders. Die Kirche wandelt sich, das ist auch wichtig. Wir können nicht mehr, wenn ich in den 50er Jahren waren die Kirchen voll, das ist klar, diesen Zustand kann man nicht einfach wiederherstellen. Es gibt lebendige Gemeinden, dafür dürfen wir dankbar sein. Wir sind auch eine Eventgesellschaft, ob wir darüber schimpfen oder nicht. Es ist auch die Herausforderung, bestimmte Ereignisse zu schaffen, wo die Menschen wieder angesprochen werden. Es braucht auch Fantasie und Kreativität dafür. Aber einfach nur zu sagen, wir werden immer weniger, das ist zu wenig. Höchstens, dass wir qualitativ dann dran wachsen. Und was heißt das in dieser Gesellschaft, die nach außen hin natürlich auch durch andere Religionen in dieser Stadt, wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, wie viel sind hier katholisch, evangelisch? Früher waren vielleicht 50% katholisch, 50% evangelisch, heute 40% katholisch, 30% evangelisch und 30% nicht. Also das ist auch eine Realität. Aber dieses Nicht heißt ja nicht, dass die nicht ansprechbar sind.
Ein letztes noch, was mir eingefallen ist, als ich den Buchtitel gelesen habe, Gottlos werden. Manche sagen, die Gefahr, gottlos zu werden, die ist gar nicht so groß hier bei uns. Die Muslime mit ihrem sehr intensiven Gottesglauben werden schon dafür sorgen, dass wir Gott nicht loswerden. Wie sehen Sie das? Sie haben die verschiedenen Religionen angesprochen. Ist das ein positiver oder ein beängstigender Akzent?
Gut, die Muslime, die wirklich im Glauben stehen, sind durchaus für uns eine Herausforderung, dass wir auch wieder Mut finden, zu unserem Glauben zu stehen und eben nicht, es gibt ja Gesellschaftsschichten, wo es fast peinlich ist, über den Glauben zu sprechen und deswegen sind die Muslime durchaus eine Herausforderung. Natürlich muss man unterscheiden zwischen den toleranten Muslimen, die im Glauben stehen und den ganzen Radikalen, die ja eigentlich mehr ein Ausdruck von Nichtglauben sind, ja, weil die den Unglauben in sich nicht anschauen wollen. Aber für mich ist es eine gute Herausforderung, auch für uns, nicht gegen die zu sein, sondern die eigene Identität wieder klarer bewusst zu werden.
Das heißt, man kann schon sagen, die Angst, dass wir gottlos werden, ist nicht so groß, wie der Buchtitel vielleicht vermeintlich sagt.
Gut, der Buchtitel heißt ja nicht, dass wir gottlos werden, sondern gottlos werden ist ein Begriff von Meister Eckhart, der sagt eben, die Bilder von Gott loslassen, damit der eigentliche, der ganz andere Gott aufscheinen kann. Also das heißt nicht, dass wir Gott loswerden sollen in der Gesellschaft, sondern die Bilder von Gott loslassen, damit wir offen werden für das Geheimnis Gottes.
Vielen Dank, Pater Anselm.